Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Schön, in eure Runde zu schauen, bekannte Gesichter zu sehen. Das ist schön, hier zu sein. Ganz liebe Grüße auch von meiner Frau. Die bekommt ihr in 2 Wochen. Ihr habt sozusagen die doppelte Mühlbauer-Dosis in diesem Monat und könnt euch schön drauf freuen. Ich möchte an diesem Morgen auch, weil wir heute Muttertag feiern, auch allen Müttern beglückwünschen und danken für das, was sie an Liebe, Wärme und Geborgenheit in Familie hineinbringen, auch in Gemeinde hineinbringen. Was wären wir ohne Mütter? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das im Blick behalten. Ich habe zu unseren Kindern immer gesagt, das gilt nicht nur am Muttertag, sondern auch die anderen 364 Tage im Jahr. Es ist wichtig, unsere Mütter in dieser Weise zu behandeln und so an sie zu denken. Noch 2 Worte oder ein paar wenige Worte zu unserem Hilfswerk. Wir sind sehr dankbar, dass Gott uns durch die 2 Jahre Corona gebracht hat und dass wir in dieser Weise arbeiten dürfen. Seit 2 Monaten haben wir sehr viel Arbeit, weil wir schon seit über 30 Jahren Osteuropa-Hilfe machen, ganz viel Hilfsgüter in die Ukraine geschickt haben, nach Rumänien, Moldawien und so weiter. Und seit Beginn des Krieges hat sich das natürlich auch für uns nochmal sehr verschärft. Ich bin sehr schnell in Polen gewesen bei unseren Projektpartnern und dort haben wir Unterstützung hingebracht an Lebensmitteln, weil die ganz viele Leute aufgenommen haben. Das war ja in den ersten 2, 3 Wochen oder in den ersten Tagen sehr verschärft, die Flüchtlingswelle aus der Ukraine. Und wir haben dort sehr viel Geld hin überwiesen, auch unsere Projektpartner in Rumänien. Wir haben 2 Lkw in den ersten Tagen geschickt mit Hilfsgütern, etwa 40 Tonnen. An Lebensmitteln, an Drogerieartikeln, an Bekleidung und relativ viel Geld hingeschickt, damit in diesen Ländern drumherum die Flüchtlinge versorgt werden können. Die erleben eine große Hilfsbereitschaft in Polen, auch in Rumänien, obwohl das Länder sind, die selbst Hilfe brauchen, die selbst arm sind. Und da ist es wichtig, dass wir unsere Projektpartner dort unterstützen und sie ermutigen, die ganz viele Flüchtlinge aufgenommen haben, viele Waisenkinder, viele Familien. Und da sind wir dankbar, dass wir die Chance dazu haben, das tun zu dürfen. Danke für alle Gebete. Und direkt in die Ukraine haben wir einen Teil Finanzen transferiert. Vieles ist dort zusammengebrochen, zum Beispiel das ganze Finanzsystem. Wir können dort keine Überweisungen hinmachen. Unsere über 20 Suppenküchen können nicht arbeiten, weil die meisten der Suppenküchen zerstört sind. Wir haben einen LKW geschickt, dort haben wir viel Bargeld mitgegeben, aber auch das ist begrenzt, dass man an Bargeld dem LKW-Fahrer was mitgeben darf. Wir haben Lebensmittel geschickt und wir haben andere Dinge auf den LKW geladen, die sie uns gesagt haben. Und da sind wir dankbar, dort gehen wir kleine Schritte. Wir wissen jetzt, dass es ein Marathon ist, spätestens weil wir merken, dass der Krieg nicht so gleich vorbei ist. Und selbst wenn er vorbei ist, wird es ein Marathon werden, dort weiter Unterstützung und Hilfe zu schicken, weil vieles zerstört ist und nicht mehr funktioniert. Wir sind keine Politiker. Wir sind ein Hilfswerk und das ist das, was wir tun wollen, Hilfe zu schicken, Menschen zu ermutigen, an Gott dran zu bleiben und ihm zu vertrauen. Und das wollen wir weiterhin tun, auch darüber hinaus, wenn der Krieg hoffentlich bald vorbei ist. Ich habe mir einen Predigttext ausgesucht, der steht im Jesaja. Und das Thema dazu heißt meine Erwartungen. Welche Erwartungen hast du? Welche Erwartungen habe ich? Welche Erwartungen haben wir an Menschen? Haben wir an unsere Freunde, Partner? Haben wir an unsere Familie, unsere Kinder? Wie gehst du mit enttäuschten Erwartungen um? Wie gehst du mit deinen Erwartungen um, wenn sie enttäuscht werden von den Menschen, die dir nahe sind? Wie gehen wir damit um, wenn wir von anderen Menschen enttäuscht werden? Wenn wir denken, ich hätte mir was anderes erhofft. Ich habe was anderes erwartet. Tun wir vielleicht manchmal Dinge, weil wir uns etwas von denen erhoffen? Tun wir manchmal Dinge mit Berechnung? Ich habe doch etwas für dich getan. Warum tust du nicht das und jenes für mich? Du gibst mir nicht das zurück, was ich mir erhofft habe. Und es passiert nicht das, was ich eigentlich gerne wollte. Ist es dann besser, keine Erwartungen zu haben? Wie gehen wir mit unseren enttäuschten Erwartungen um? Die Basis für jede Predigt und wenn wir gleich Wort Gottes hören, ist, dass wir wissen, dass er uns liebt, dass er uns geschaffen hat. Mit diesem Wissen und mit diesem Verständnis müssen wir jeden Text lesen. Egal, was andere Menschen über dich sagen, über dich denken, gilt, dass er dich liebt. Und er leidet darunter, dass Menschen sich von ihm abwenden und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Und das größte Geschenk von Gottes Liebe ist wahrscheinlich die Freiheit, die mit dieser Liebe zusammenkommt. Welche Liebe funktioniert ohne Freiheit? Ansonsten ist es keine echte Liebe, wenn es nicht eine Liebe ist, die frei gibt. Ich lese aus Jesaja 58 die ersten paar Verse. Ich habe den Text unterteilt in drei Teile. Der erste Teil, da beschreibt Gott den Ist-Zustand seines Volkes. Im zweiten Teil, da lese ich dann weiter, da sagt Gott seinem Volk, wie es sein soll, wie er sich wünscht. Und im dritten Teil, da sagt Gott, was dann passiert, wenn sich sein Volk so verhält, wie er es sich wünscht. Jesaja 58, ab Vers 2. Da sagt Gott, sie suchen mich täglich und wollen gern meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Volkes nicht verlassen hätte. Sie fordern Recht von mir. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unserem Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit und seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Gott sagt etwas ganz Spezielles übers Fasten. Hat Gott keinen Gefallen am Fasten? Ich denke, das wissen wir alle, dass es so nicht ist. Und wenn Gott etwas Spezielles übers Fasten an dieser Stelle sagt, dann müssen wir wissen, dass es für unsere ganzen anderen Lebensumstände erst recht auch gilt. Das Volk sagt oder ist in der Haltung unterwegs und sagt, wir tun doch dies und jenes. Siehst du das nicht? Wie wir uns für dich einsetzen, wie wir dies und jenes tun, was dir angeblich gefällt. Hat Gott etwa was dran auszusetzen? Was tue ich alles fürs Reich Gottes, für ihn? Und wo tue ich es mit Berechnung? Wo ich vielleicht denke, ach, wenn ich das tue, dann müsste Gott meine Gebete hören, dann müsste er dies und jenes tun. Dieser Text spricht mich sehr an. Ich habe in den letzten Monaten ganz oft über Erwartungen nachgedacht. Also das ist ein Thema, was selbst durch mich zuallererst hindurch musste. Wie oft bin ich zum Gottesdienst im Streit mit meiner Frau gegangen und hinterher habe ich dort an der Stelle weitergemacht, wo ich vorher aufgehört habe. Ist das was, was Gott gefällt? Wie oft bin ich wieder unversöhnlich nach dem Gottesdienst nach Hause gegangen? Hab weiter mit Menschen gehadert und gestritten. Gott sagt, so soll das nicht unter euch sein. Ab Vers 6 lese ich weiter. Gott sagt, ist das nicht ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass frei, auf die du ein Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Gott lässt uns nicht im Unklaren darüber, was ihm gefällt. Ein Fasten, das ihm gefällt, ein Leben, was ihm gefällt. Diese Verse gehen los mit lass los. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hältst und lass frei, auf die du ein Joch gelegt hast. Du hast mir das und jenes nicht getan. Ich habe so viel für dich getan und wie gehst du mit mir um? Ich habe doch ein Recht, das zu kriegen. Nie machst du dies und jene. Zerbrich das Joch, was du durch Worte oder Handlungen auf andere gelegt hast, sagt mir der Text. Zerbrich das Joch an Erwartungen, was du auf andere gelegt hast. Dort, wo du genau weißt, wie andere dir zu begegnen haben. Entlass Menschen wieder in die Freiheit. Vergib ihnen dort, wo es nötig ist. Ich glaube, dass wir oft merken, wo so ein Joch von Erwartungen auf uns gelegt wurde. Vergebung muss an den Punkt kommen, dass wir unseren Peiniger entlassen aus dem Unrecht, was er uns getan hat. Ich erlebe immer noch Menschen, auch Christen, die können das gut nach 20, 30, 40, 50 Jahren erzählen, was ihnen für Unrecht von dem und dem angetan wurde und sind nicht frei davon. Ich weiß, dass Vergebung ein Prozess ist. Das ist völlig okay, wenn es ein Prozess ist und dass es nicht mit Fingerschnipsen geht, Menschen zu vergeben. Und das sagt Gott auch nicht, dass es das sein muss, weil unsere Gefühle verletzt sind, weil etwas von unserem Innersten mit dranhängt, wenn wir verletzt wurden. Zerbrich das Joch, was du auf andere legst mit deinen Erwartungen. Was andere dir tun müssen, was Freunde dir tun müssen, was deine Kinder dir geben müssen. Das Zweite, was Gott sagt, ist, brich dem Hungrigen dein Brot. Wir leben in einem Sozialstaat in Deutschland, Gott sei Dank. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass unser Staat Sorge trägt für Menschen, die das selbst nicht schaffen oder denen, bei denen das nicht reicht. Und trotz Sozialstaat leben wir immer noch in einem Land, wo es einsame und leere Menschen gibt. Wo es einsame und leere Menschen gibt in unseren Gemeinden und Kirchen. Was bist du bereit, mit anderen zu teilen? Ich komme mal weg von dem eigentlichen Brot, was wir essen, sondern von dem, wo wir anderen etwas zu geben haben. So viel leichter, Aufmerksamkeit zu nehmen, als sie anderen zu schenken, oder? So viel schöner, wenn andere Menschen nach dem Gottesdienst zu mir kommen und fragen, wie es mir geht, als dass ich das mit anderen tue. Wie gehe ich grundsätzlich mit anderen um? Fühlen sich andere in meiner Gegenwart geborgen, versorgt? Und eigentlich sind es doch wir oft die, die das gerne wollen, die wir leer kommen und Aufmerksamkeit gerne hätten. Der dritte Punkt, den Gott anspricht und sagt, wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn. Ich möchte das wieder übertragen in unser Leben. Entblöße ich andere im Gespräch? Fällt es mir leicht, über andere Gutes zu sagen, auch wenn sie nicht Gutes tun? Sind wir Goldgräber und sehen das, was im Leben von anderen Menschen gut ist, was sie Gutes tun? Also wenn ich jemand zu vergeben habe und es mir schwerfällt, dann sehe ich ganz oft alles Schlechte in seinem Leben. Dann fällt es mir so schwer, etwas Gutes zu finden im Leben von anderen. Entblöße ich andere im Gespräch. Die Bibel sagt uns, die Liebe deckt die Sünde zu. Und der vierte Punkt, den Gott anspricht, ist, entzieh dich nicht. Bin ich für andere da oder grenze ich mich ab? Wir haben in den letzten Jahren viele Seminare, viele Predigten vielleicht gehört übers Nein-Sagen. Wo sind die Predigten übers Ja-Sagen? Wo ich meine Berufung annehme. Das heißt nicht, dass ich in jede Lücke springen muss. Deswegen ist es wichtig, das Lernen Nein zu sagen. Aber wo sind die Predigten, wo es darum geht, meine Berufung, meine Gabe und Fähigkeit zu erkennen und sie anzunehmen? Entzieh dich nicht. Das ist oft so einfach, wenn wir verletzt worden sind, uns in Beziehungen zurückzuziehen. Wo bin ich bereit, mit anderen die zweite Meile mitzugehen, so wie wir das in der Bibel lesen? Die zweite Meile zu gehen, also ohne dass ich profitiere, etwas anderen zu geben. Das heißt, dass ich alle Erwartungen an dieser Stelle ablegen muss. Dass ich bereit bin, mal nur zu geben, ohne zu nehmen. Nimm dich nicht raus und sag ja, wenn Menschen etwas von dir möchten. Wisse, wo dein Platz ist. Frag Jesus dazu. Ist das mein Platz, mein Auftrag? Ihr habt so schön über Berufung in Gemeindeleitung gesprochen. Es ist so wichtig, dass wir wissen, dass es am Ende Menschen sind, die diesen Platz von Gott annehmen, weil sie sich von Gott dorthin gestellt wissen. Nicht, weil es keine Leute mehr gibt, die das machen wollen. Geh die zweite Meile mit Menschen mit, ohne davon profitieren zu wollen. Entzieh dich nicht, wenn Menschen etwas von dir möchten. Und Gott sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr diese Dinge tut, dann fastet gern. Dann fastet, dann verzichtet auf Dinge, aber macht ein fröhliches Gesicht dabei, sage ich immer Leuten. Wenn wir Jüngerschaftsschule haben, wenn wir gemeinsam fasten, ist es wichtig, ein fröhliches Gesicht zu machen. Wenn wir auf Dinge verzichten, dann nicht, um anderen zu zeigen, wie sehr wir uns gerade reingeben und Mühe geben. Wenn wir auf etwas verzichten, auch wenn wir die zweite Meile mitgehen mit Menschen, dann mit fröhlichem Herzen. Einen fröhlichen Geber hat Gott doch gerne und nicht dann, wenn ich denke, jetzt muss ich auch das noch, weil es wieder Erwartungen gibt. Und deswegen frage ich mich zum Thema Erwartungen, wo kann ich in meinen Freundschaften, in meiner Familie, in meinen Beziehungen, in denen ich stehe, wo kann ich Nein sagen? Wo kann ich sagen, das und das ist mir wichtig, dafür habe ich Zeit? Oder wo habe ich Angst, das zu sagen? In Gemeinde. Wir als Hilfswerk, wir machen ja ganz viele Rüstzeiten auch bei uns in Tauscher, Jüngerschaftsschule. Wir arbeiten etwa mit 200 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Schaffen die es mir gegenüber Nein zu sagen? Mit gutem Gewissen? Oder haben die schon Knieschlottern, wenn sie meinen Anruf auf dem Telefon sehen oder eine WhatsApp von mir kriegen? Schaffen die das, wenn ich sie frage, mir Nein zu sagen? Oder verbreite ich eine Atmosphäre, dass man das eigentlich gar nicht kann? Schaffst du es, Termine abzusagen und zu sagen, das kann ich nicht? Kannst du deine Überforderung benennen? Können Menschen zu dir Nein sagen? Wenn wir nicht lernen, freizugeben, dann werden unsere Beziehungen, unsere Freundschaften krank dadurch. Und wir nehmen das ganz oft in die nächsten Beziehungen und Freundschaften weiter, wenn wir so unterwegs sind. Lass los, sagt Gott. Lass los dort, wo du Erwartungen auf Menschen legst. Vielleicht auf deine Kinder, was sie tun müssen. Ich weiß schon, die Bibel sagt es, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Aber der Auftrag an alle Eltern ist, Erwartungen an ihre Kinder loszulassen, was sie ihren Kindern tun und was ihre Kinder ihnen tun sollen. Wie viel Zeit und Möglichkeiten sie haben zu besuchen, sich zu kümmern. Wie viele Freundschaften haben wir oder Bekanntschaften, wo wir Erwartungen haben. Nie fragst du mich, wie es mir geht. Nie kommst du zu mir. Und dafür gibt es ein einfaches Gebet. Herr, alle meine Wünsche und Erwartungen werfe ich auf dich. Wie oft singen wir das in unseren Liedern und haben doch Erwartungen an Menschen, die uns erdrücken, weil diese Menschen Erwartungen nicht erfüllen können, weil es Erwartungen gibt, die Gott stillen will in deinem Leben. Herr, ich lasse diese Person los, kann ein einfaches Gebet heute sein. Wenn du merkst, es gibt Personen, an die du dich klammerst, die dich unfrei machen, die deine Erwartungen nicht erfüllen. Vielleicht können sie es nicht, vielleicht wollen sie es auch nicht. Das ist wieder das, was ich am Anfang sagte. Das ist echte Liebe, die Freiheit gibt. Herr, ich entlasse diese Person aus meinen Erwartungen. Wo wurde dir vielleicht ein Joch auferlegt? Wo ist es für dich wichtig, dass du zur Ruhe kommst und dass du vergibst, wo andere Menschen ein Joch und Erwartungen auf dich gelegt haben? Ich komme jetzt zu dem dritten Punkt und der ist sehr schön, weil Gott hat ein Versprechen genau darauf gelegt. Wenn wir dieses Joch von anderen Menschen abnehmen, dann sagt er selbst ab Vers 8, denn dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Gerechtigkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, dann wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern dem Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immerdar führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, da man da wohnen könne. Was für starke Versprechen gibt Gott, wenn wir in dieser Weise leben. Dein Licht wird scheinen in der Dunkelheit. Deine Heilung wird schnell voranschreiten. Das dauert immer wieder, bis wir merken, wenn wir vergeben, sind wir die Beschenkten. Ich bin befreit, wenn ich anderen die Schuld nicht hinterher trage. Du wirst rufen und Gott wird antworten. Gott wird dich führen und du wirst satt sein. Ist es nicht schön, so in unserem Herzen satt zu sein, nicht bedürftig, hungrig und durstig nach Liebe und Anerkennung? Gott verspricht, du wirst satt sein in deinem Herzen. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten. Ne? So schön jetzt in den Garten zu gehen im Frühjahr. Das Grün zieht einen an. Blumen brechen aus der Erde hervor. Es blüht langsam wieder etwas. Du wirst sein, dein Leben wird sein wie ein bewässerter Garten. Unsere Gemeinden werden sein wie ein bewässerter Garten. Es wird dir an nichts fehlen, sagt Gott. Was kaputt ist, was zerstört ist, wird wieder aufgebaut. Wenn ich das lese, bin ich begeistert, weil Gott es nicht einfach so lässt und nicht einfach sagt, ja, gib dir mal ein bisschen Mühe. Ist die Frage, ob Gottes Eingreifen, Gottes Segen an Bedingungen geknüpft ist? Könnte man fast denken, wenn man den dritten Teil so liest. Ist Gottes Eingreifen an Bedingungen geknüpft? Will er uns erstmal in Vorleistung schicken, bevor er selber kann? Je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, das ist ein geistliches Prinzip von Saat und Ernte. Ich bin der Beschenkte, wenn ich vergebe. Ich bin frei, wenn ich andere Menschen aus meiner Erwartung entlasse, wenn ich dieses Joch breche und wegnehme, was ich über ihn gebaut habe. Ich bin der Befreite, wenn ich andere aus meinen Erwartungen entlasse. An diesen Dingen, sagt Gott selbst, liegt Segen, liegt Freiheit, Kraft, Schönheit für dich. Und mein Gebet ist und mein Wunsch ist, dass ihr diesen Text vielleicht für euch nochmal nehmt und das durchbetet. Wo gibt's Menschen in eurem Leben, denen ihr vergeben müsst? Wo gibt's Menschen, die ihr aus euren Erwartungen entlassen müsst? Sprecht Freiheit aus über Menschen. Ich rede nicht über Kindererziehung. An meine Kinder habe ich natürlich Erwartungen gehabt, weil ich das Beste für sie will, gab es Erwartungen, wie sie sich bei uns bewegen und verhalten sollen. Wo gibt es Erwartungen, die du über anderen Menschen zerbrechen musst? Bete diesen Text nochmal durch und nimm dir diese Stelle aus Jesaja 58 und frag Gott, was er für dich meint. Was von dem aus dieser Predigt und aus meinem Gedanken heute Morgen lohnt sich für dich nochmal anzuschauen? Ich möchte noch beten zum Abschluss. Gott, ich danke dir dafür, dass du hier bist in dieser Gemeinde. Danke, dass du im Alltag in unserem Leben bist. Wir danken dir für dein Wort und was du uns damit sagen möchtest. Danke, dass dein Wort heute noch lebendig ist und zu uns spricht. Danke, dass du unsere Nöte und unsere Sorgen kennst und dass du weißt, wie es uns geht. Dort, wo wir Lasten tragen, wo wir Dinge von Menschen erwarten und wo es uns so schwer fällt zu vergeben. Jesus, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, mach uns Dinge klar, die wir klären müssen. Mach du uns Dinge klar, die mal angeschaut werden müssen. Wo du den Fokus drauflegst, dort schenk du ja Weisheit, wie wir Dinge klären können. Wie wir Menschen entlassen können aus diesem Joch, was wir vielleicht auf sie gelegt haben. Danke, dass du uns die Kraft dazu schenkst, das Vermögen gibst und auch den Mut schenkst zur Versöhnung, zur Vergebung. Danke, dass du derjenige bist, der in uns das alles bewirkt und dass es nicht aus unserer eigenen Kraft herauskommen muss. Dafür danke ich dir, dass du mit uns auf dem Weg bist. Danke, dass deine Liebe über uns steht, über allem. Und dass du uns immer mehr an dein Herz ziehen möchtest. Dass du unser Leben wertvoll und kostbar machen möchtest. Dafür danke ich dir von Herzen. Amen.